Oh Mann, Steffi, ich will alles löschen, was du gesagt hast.
Jede Menge Me-Time, genau. Die rufen wieder. Ich habe mich versteckt unter dem Schreibtisch. Schwierig, 4-Tage-Woche, also ich sag's mal so, weil mein Haus brennt, hätte ich schon ganz gern, dass jemand kommt.
Vielleicht muss man es in Deutschland mit so vielen Sachen machen. Wir probieren das und dann stellen wir fest, dass es gar nicht funktioniert und dann erholen wir uns erstmal davon nicht. Weil das Pitch-Team ist ja nie das Team, das dich auch dann auf dem Account
doch,
betreut.
Doch, Viviane, das ist ja.
Doch.
Hab nur ich solche Lehrer gehabt, die immer mit so einer gammeligen Aktentasche unter der Schweißachsel rumgelaufen sind, die schon so oben so einen Kranz hatten?
Das wird wunderbar. Komm, lass loslegen. Herzlich willkommen bei Marketing, dem Podcast über Markenmenschen und andere Merkwürdigkeiten. Frei von der Leber, direkt ins Zwerchfell. Wir lassen Fünfe gerne gerade sein und ihr hoffentlich auch. Wir, das sind Stefanie Ferch und Viviane Wildes-Gebitzky. Und jetzt geht's los.
Also das ist ja jetzt wirklich, das ist ja jetzt echt eine Premiere.
Da hat viel Arbeit drin gesteckt in den zwei Sätzen, ja?
Zwei Sätzen, da haben wir uns, glaube ich, mindestens 6 Jahre drüber Gedanken gemacht. Aber ich finde, die kamen jetzt auch ganz gut rüber. Und ich hoffe sehr, dass unsere treuen Followerinnen und Follower das ebenfalls ansprechend finden werden.
Ja, also wir möchten mal kurz sagen, wir haben uns in vielerlei Perspektive neu erfunden. Nicht nur, dass wir, das werdet ihr ja dann sehen, ein wahnsinnig scharfes neues Coverbild haben, ja. Nicht nur, dass wir eine wahnsinnig gute, wie gerade eben vorgetragene Einleitung in den Podcast neu haben. Wir haben auch, man glaubt es kaum, neues Equipment. Vielleicht hat es der ein oder andere schon mitbekommen. Wir hören uns nicht mehr an, als würden wir in einer Blechbüchse sitzen. Und auch nicht, als würden wir, ja, wie kann man?
Das Mikrofon im Mund haben.
Genau, danke. Das heißt, wir haben wirklich viel rein investiert. Zeit und Geld.
Das Wort rein investieren gibt es nicht, Stefanie. Also ich korrigiere dich wirklich ungern, aber dieses Wort gibt es nicht. Da bin ich ein bisschen pedantisch.
Bei mir ist es halt schon, dass ich rein investiere.
Ja, dann investier du mal rein. Jetzt hau mal rein und erzähl uns, worüber wir heute reden.
Sehr gerne. Also, es hat ja in der letzten Woche das Online-Marketing, die Online-Marketing-Rockstars-Konferenz in Hamburg stattgefunden. Und da unterhalten wir uns einmal über die Politikbefangenheit besagter Konferenz. Nebenbei auch noch geht es auch noch um eine Stinkbombe. Dazu aber später mehr, die da stattgefunden hat. Dann geht es um den neuesten Apple-Werbeclip. Ja, es geht um das iPad, das da, oder die Funktion des neuen iPads, das man hier bewerben wollte. Und ja, es kam nicht ganz so gut an der Spot. Mehr gleich dazu. Außerdem hat gestern Abend der ESC stattgefunden. Auch da gab es natürlich wieder extrem viele Merkwürdigkeiten, wie jedes Jahr. Ein sehr zuverlässiges Event in dieserlei Hinsicht. Außerdem sprechen wir über ja geblockte oder entfolgte Persönlichkeiten aus der Öffentlichkeit im Zuge der Met-Gala. Also wieder ein ganz buntes Portfolio an Merkwürdigkeiten.
Es wird wunderbar. Komm, lass loslegen.
Starten wir, würde ich sagen, mit der OMR. Ja, also das ist ja ein weites Feld. Ja, die Online-Marketing-Rockstar-Konferenz findet jedes Jahr statt, für all die jetzt noch dem vielleicht nicht ganz so firm sind. Und die hat sich in den letzten Jahren, jetzt mal abseits von der Pandemiezeit, wurde sie immer, immer größer, muss man sagen. Und ein Stück weit auch, das finde ich jetzt aber auch nicht so verwunderlich, dadurch ein bisschen kommerzieller. Ich glaube, das hat man mittlerweile jetzt auch verstanden, dass Unternehmen Geld verdienen wollen und so auch Philipp Westermeier. Aber was schon ein bisschen neu ist in der Ausprägung, ist die Rolle von Politik. Viviane, vielleicht magst du mal den Ball hier, den ich auf den Elberpunkt gelegt habe, aufnehmen.
Ja, den baller ich jetzt voll rein. Nun, also das, was ist es denn nun eigentlich? Das OMR-Festival, die OMR-Messe, die OMR-Konferenz, da gibt's ja auch diverse Bezeichnungen. Die einen regen sich auf, dass es nicht genug Messe ist, die anderen regen sich auf, dass es zu viel Festival und zu wenig Konferenz ist. Also ich kann da nichts zu sagen. Ich meide ja Menschen und ihre Ansammlung generell. Insofern ist das eine Veranstaltung, von der ich wahrscheinlich auch in Zukunft eher fernbleiben werde. Obwohl ich die Inhalte interessant finde. Von Jahr zu Jahr erinnert es mich so ein bisschen immer mehr an das Greater Festival der Marketingbranche. Es bekommt etwas quasi Religiöses und mittlerweile auch etwas quasi Politisches. Und das finde ich extrem spannend. Und ich frage mich auch mittlerweile, warum wird das immer größer? Das ist ja mittlerweile Europas größte Online-Marketing oder generell Marketing-Konferenz. und ist ja absolut, würde ich aus meiner Perspektive sagen, eine Konkurrenz zu anderen Festivals oder Konferenzen in dem Bereich, die weltweit stattfinden. Blöderweise nur in einem Land, aus dem absolut gar keine der Technologien kommt, die da angebetet werden und auf deren Basis Marketing gemacht
wird. Aber es gibt in Deutschland ganz viele Menschen mit einer Meinung darüber. Das ist das Schöne.
Ja, ja, ja. Und dass die auch alle nicht richtig Steuern zahlen, das finden wir Deutschen ja auch. Aber gleichzeitig können wir solche Festivals machen und da wahnsinnig drauf abgehen und das feiern. So, und irgendwie habe ich so den Eindruck, die machen das immer größer, schlicht, weil sie es können. Also einfach, weil groß geil ist, ja, und das ist bunt und das ist laut und dann ist ja auch immer Konzert. So, und jetzt stehen halt auch immer Politiker und Politikerinnen auf der Bühne. Dieses Jahr eben halt auch so, da war der Herr Habeck, unser Vizekanzler, da war der Lindner, wer war denn noch da?
Ja, das waren so die wirklichen, die Personalie aus der Politik direkt. Ja,
aus der Bundespolitik.
Richtig. Genau.
Also ne, einmal der Finanzminister und einmal der Wirtschaftsminister. Ja, ich würde sagen, inhaltlich gibt es da so eine, ja, ein bisschen Überschneidung. Allerdings habe ich mich auch ein bisschen gefragt, was die da machen. So, und also warum haben die da jetzt einen Speaker-Slot auf einer Online-Marketing-Konferenz? Offensichtlich scheint man ja schon der Meinung zu sein, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen politischen, gesellschaftlichen, kulturellen Strömungen oder sagen wir mal kulturgesellschaftlichen Strömungen, weil unser Leben ja halt eben nicht nur analog stattfindet, sondern eben ganz, ganz stark verzahnt ist mit dem Digitalen und darüber auch sich Meinungen gebildet werden, es politische Teilhabe gibt. Das ist jetzt nur meine Interpretation. Nun, und weil auch viele, viele Marken, die eben jenes Marketing betreiben, egal in welcher Form, auch immer Teil eines gesellschaftlichen Bildes und eines politischen Bildes sind. Das könnte jetzt meine Interpretation sein, warum die da überhaupt präsent waren und reden durften und beide oder insbesondere Herr Habeck so eine kleine Ansprache zur Lage der Nation gehalten haben. Es hat mich dennoch irritiert, weil es mir dafür, dass man vielleicht keine konkrete Position hat dahinter oder sich einfach gedacht hat, naja, wir sind zu groß, da muss jetzt auch ein Politiker sprechen, ist der Impact, finde ich, zu groß. Und andererseits, wenn sie aber doch eine Agenda dahinter haben, weiß ich nicht, ob ich die richtig finde. Also diese Verflechtung zwischen Politik und Politik eine Bühne zu geben und dort Themen anzusprechen, die in erster Linie erstmal gar nichts mit Marketing zu tun haben. Und ich glaube, was mich da so ein bisschen dran so stört, ist, es gab ein großes Panel, ich glaube, ich weiß nicht, ob auf der Mainstage oder auf einer anderen Bühne. Das waren diverse Startup-Ladies. Das war Verena Pauster, der Sophie Kramer von Amorelie. Das waren die beiden Gründerinnen von Uya, Periodenunterwäsche, die ja insbesondere Verena Pauster eine sehr starke Verflechtung in die Politik haben. So, und dann, da kriege ich dann irgendwie immer so ein bisschen Bauchweh. Das fühlt sich für mich nicht gut an in diesem Rahmen. Und ich kann dir aber noch gar nicht mal konkret sagen, wieso. Und ich glaube dann wir haben dann auf LinkedIn einen Artikel gefunden oder einen Beitrag gefunden, der so sagt, so, ja, kommt mal alle klar, OMR, schön und gut, ist groß und ja, und jetzt sind da auch Politiker aufgetreten, aber jetzt müssen wir uns mal nicht wichtiger machen, als wir eigentlich sind, denn schließlich geht's ja nur um Werbung. Und das ist eine Aussage, die finde ich von jemandem, der auch schon sehr, sehr lange in dieser Branche ist, irgendwie verstörend. Du auch, oder?
Ja, ich habe da so irgendwie ganz viele Gedanken zu, die ich auch irgendwie gar nicht so richtig zusammenbringen kann, ehrlich gesagt, weil vielleicht ist dem einen oder anderen schon mal aufgefallen, auch wir wissen nicht alles, ja, so.
Also wir schon echt viel, ne? Aber nicht alles.
Super viel, deutlich over average, ja, also überdurchschnittlich, nicht Spaß. Also
danke,
auf jeden
dass
Fall,
du es nochmal übersetzt hast.
Ja, man weiß ja nicht, vielleicht der eine oder andere hier. Naja, auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen will. Also so unterschiedliche Punkte kommen mir da irgendwie in den Kopf. Zum einen hat ja unser Wirtschaftsminister, als er dann angefangen hat zu sprechen, ja so ein bisschen den Rahmen gegeben. Er hat ja gesagt, für ihn ist das auch ein politischer Termin. Es geht eben darum, hier auch nochmal die Demokratie zu verteidigen und zu sagen, wie wichtig das ist. So habe ich zumindest verstanden. Das war so der Rahmen seiner Rede. Was ich mich dann immer nur frage, so, also Punkt 1 habe ich mich gefragt, wenn ich noch an, sagen wir mal, 5 bis 6 Jahre zurückdenke und mir überlege, zu der Zeit, ja, wäre der Finanz- und der Wirtschaftsminister zu OMR gekommen und die beiden hätten da wirklich einen bedeutenden Slot, wäre nicht dran zu denken gewesen. Ja, da haben alle gefühlt an Deichkind gedacht, feiern und tschüss. So, das war ungefähr die Online-Marketing-Konferenz noch vor 5 bis 6 Jahren. Jetzt kann man ja sagen, und das schließt ja auch so ein bisschen an deine These an, die gesamte Welt, aka Gesamtdeutschland, ist hochpolitisch unterwegs in jeglicher Ausprägung. Ich finde, das hat man auch grundsätzlich der ganzen Agenda total angemerkt, ne, weil das eine ist ja, dass da der Finanzminister und der Wirtschaftsminister einen eigenen Speaking-Slot haben, aber auch viele andere Sessions waren ja stark politisch angehaucht. Ne, also ob das dann jetzt Diversity, Gender Equality, Pay Gap und Co. ist, es hat ja alles trotzdem schnell was Politisches. Ne? Und bei mir ist das dann so, auf der einen Seite kann ich das irgendwie nachvollziehen, dass wenn die Welt draußen sich immer irgendwie ein Stück weit über Politik unterhält, dass das dann auch hier stattfindet. Auf der anderen Seite denke ich mir, können wir uns nicht einfach mal über Marketing-Driss unterhalten? Weil ich mir halt auch mal wünschen würde, weil die Kritik an der OMR war ja auch in den letzten Jahren immer wieder, das ist mir zu fluffy, ne? Das ist mir zu wenig fachlich. Genau, zu seicht, zu wenig fachlich. Und also mir geht's da wie dir. Ich bin da ja noch vor ein paar Jahren immer hingegangen. Ich kann einfach Menschenmassen wirklich gar nicht mehr ertragen. Das ist so bei mir der absolute Hallenbad-Effekt. Ich habe das Gefühl, ich bin mit 80 Millionen Kindern in einem viel zu kleinen Raum. Deswegen, das halte ich einfach, mein Nervensystem hält das nicht aus. Ansonsten habe ich ja wirklich grundsätzlich großen Respekt dafür, dass man so eine Festivalkonferenz, was es auch immer ist, ins Leben ruft. Ein anderer Fakt, der mich daran halt extrem stört, man stellt da jetzt ja in dem Fall zwei Persönlichkeiten auf die Bühne, die in einer Regierung jetzt sind, die was Digitalisierung angeht, ne, vielleicht tue ich ihnen auch Unrecht, aber jetzt auch noch keine riesigen Meilensteine hingelegt hat.
Ja, da muss man fairerweise sagen, also die baden ja gerade das aus oder haben das geerbt, was Frau Merkel vorgelegt hat, und die hat ja wirklich gar nichts gemacht.
Es ist Neuland, Viviane.
Ja, es ist immer noch Neuland, es war für sie immer Neuland und sie hat es ja im Grunde genommen vor sich hergeschoben und maximal den Status quo verwaltet, und dann hat dann die neue Regierung halt das eben übernommen, und man muss auch immer noch sagen, ey, wir sind in Deutschland, ne? Hier ist Bürokratie wichtiger als alle anderen.
Datenschutz.
Der Datenschutz, ne? Und hier gehen ganz viele Sachen nicht. Gleichzeitig jammert man ja die ganze Zeit darüber, warum diese tollen Unicorns wie Facebook und Co. hier nicht entstehen. Also komisch, das hängt ja auch irgendwie miteinander zusammen. Aber weißt du, was mir für eine Analogie einfällt? Ich habe so ein bisschen den Eindruck, es wird ja nicht nur in der Werbung und im Marketing und in den Unternehmen oder generell auch in den sozialen Medien bei Influencern sehr viel politisiert, sondern ja eben auch noch so ein Festival oder so eine Konferenz wie OMR wurde jetzt auch stark politisiert durch die Themen und durch die Speaker-Slots und die Akteure, die dort auf den Bühnen waren. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, in der weltpolitischen Lage, in der wir uns befinden und auch aus der wir rausgekommen sind, die ganzen Unwägbarkeiten mit Pandemie, mit Kriegen, Stichwort Ukraine, Russland, jetzt auch Israel gegen die Hamas, dass dieses krampfhafte Politisieren von Oberflächlichkeiten, nenne ich sie jetzt mal, ja, also nicht alles oberflächlich, aber sagen wir mal von Dingen, die jetzt nicht lebensnotwendig sind, sondern eher so dem gesellschaftlichen Diskurs dienen, dass diese zwanghafte Politisierung von jedem und allem die Analogie zum Klopapierkaufen in der Pandemie ist. Also du denkst, du hättest über
jemand versucht, was zu beherrschen.
Genau,
man
du versucht, hättest im politischen Diskurs oder im, sagen wir mal, pseudopolitischen Diskurs, weil ich muss auch sagen, vieles, was ich lese, auch auf LinkedIn oder was ich in OMR-Panels oder Slots gehört habe, zeugt davon, dass viele Menschen politisch nicht gebildet sind, also auch ordnungspolitisch nicht gebildet sind, null. Aber dass halt Politik und auch die Komplexität von Politik auf ein Meinungslevel runtergeholt wird, sodass jeder da irgendwie mitreden kann.
Total.
Aber es bietet eigentlich keine Lösungen. Wir reden aber ganz viel über Themen, damit wir uns gut fühlen. Ganz gut fühlen. Und dieses Verhalten, das finde ich sehr, ist für mich ein Äquivalent zu Klopapier kaufen in der Pandemie. Hauptsache, ich mache irgendwas. Das, was in meinem Wirkungsrahmen möglich ist, wenn ich wenig Ahnung habe, aber gleichzeitig einen Hebel, dann fange ich an, solche Sachen zu machen.
100%.
Das ist für mich so das, was bei OMR, aber OMR ist für mich jetzt einfach nur, sagen wir mal, stellvertretend das Event gewordene Symptom dieses Verhaltens.
Ja, komplett. Also ich, was mir auch so bei dieser Rede, die inhaltlich wirklich, kann man auch sagen, gut war, ne? Also da würde ich jetzt gar nichts gegen sagen wollen. Was ich mir sofort gedacht habe, jetzt hält da unser Vizekanzler eine Rede, um die Demokratie an der Stelle zu verteidigen. Jetzt kann man ja sagen, sind die relevanten Zeiten für. ne, um die Demokratie zu verteidigen. Was ich mir dann nur denke, und das steht ja auch in diesem Post, den du eben angesprochen hast, der Urheber sozusagen sagt, wenn Habeck eine Rede vor Menschen hält, die alle zu 98% das Gleiche denken, verändert das nichts in diesem Land. Und genau das war mein Gedanke. Mein Gedanke war, das ist super, das zu machen, aber da ist jetzt ja nicht einer in dem ganzen Raum, ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt, wahrscheinlich noch nicht mal, ja, so, der im Ansatz daran denkt, die Demokratie in Frage zu stellen. Das heißt, wir müssen uns doch vielleicht mal neben dieser fortlaufenden Problembeschreibung, die wir übrigens ja auch in jeder fucking Talkshow haben.
Da muss ich dir widersprechen. Also ich glaube, Frau Neubauer war das, die mal in einer Talkshow gesagt hat, dass sie sich nicht sicher sei, ob die Demokratie die richtige Gesellschaftsform sei, um ihre Ziele durchzukriegen. Also es gibt einen nicht geringen Anteil an politisierten Gen Z-Lern, Gen Y-Lern, Gen X-Lern, ich weiß es nicht, die wo sich ganz viel vermengt. Wir werden da ja auch gleich im Zuge ESC drüber sprechen, wo Klimaschutz und Klimapolitik vermengt wird mit Kapitalismuskritik. Und da wiederum in Frage gestellt wird, also es ist sehr linkes Gedankengut, ob die Demokratie die richtige Staatsform ist, um die Ziele des Klimaschutzes oder der Errettung der Welt durchzubringen oder ob nicht planwirtschaftliche oder fatalistische Staatsformen besser geeignet wären dazu. Das ist eine Ansicht oder Gedanken, die sind jetzt auch nicht so wenig weit verbreitet.
Das stimmt total. Die Frage ist nur, ob es bei denen verbreitet ist oder nicht verbreitet ist, die auf der OMR sind. Da würde ich halt wirklich ein Fragezeichen dran machen. Also ich persönlich glaube nicht, dass das diejenigen sind, die da wirklich das Zünglein an der Waage sind oder die man unbedingt eigentlich kriegen muss, um sie zu überzeugen. Ja, das ist ja eigentlich so der Punkt. Man müsste sich ja eigentlich mal Gedanken machen, wer genau, und da hilft ehrlich gesagt auch nicht, das ist wie wenn wir mit Kunden arbeiten und es geht um Zielgruppenpersonas. Ne? Und wenn da dann steht, ja, die 17- bis 25-Jährigen, die sind politisch noch nicht so fest im Sattel und deswegen muss man die abholen, dann hilft das nur bedingt, weil dann weiß man ja immer noch nicht genau, um wen geht's eigentlich. So, man und müsste ja eigentlich Themen? Mal wissen. Genau, man müsste ja wissen.
Kommt ja auch immer sehr aufs
genau,
Bundesland an. Ja.
Total, ne? Also, wo befinden die sich so von ihren ganzen Gedanken her? Was beschäftigt die gerade? Und dann weiß ich, wo ich hinzugehen habe. Das ist ja das, was wir auch jedes Mal unseren Kunden sagen. Geh nicht direkt zu Facebook oder zu Instagram, nur weil es sich cool anhört. In Facebooks Fall vielleicht nicht mehr so. Sondern überleg dir doch erstmal, wen du ansprechen möchtest. Und in dem Fall habe ich mir wirklich gedacht, ich weiß nicht, ob das jetzt nicht einfach, wie du es gerade eben gesagt hast, einfach so eine coole Aktion sein soll, um was maximal runterzubrechen, sodass es für jeden verständlich ist. Oder ob dahinter halt wirklich der Gedanke steht, Leute überzeugen zu wollen, weil dafür war das die falsche Zielgruppe. Da bin ich echt überzeugt.
Man kann sich ja auch wirklich gut profilieren, wenn man sagt, der Vizekanzler war da.
Auch das.
Und also Kim Kardashian. Ne? Ja. Und Herr Lindner war da. Gut, er hat zwar ein Stinkbömmchen abgekriegt, fand ich ja auch irgendwie eine drollige Aktion, ne? Wo ich dachte, also, wer macht denn noch Stinkbomben? Das ist so wie TKKG, 90er-Jahre-Terrorismus mit so auf TKKG-Level.
90er-Jahre-Kinderterrorismus. Ja, das war so in meiner Schule, ich weiß nicht, gab es das bei dir auch in der Schule? Es war mal so eine Zeit, so ein paar Wochen, da haben Kinder immer Stinkbomben irgendwie ins Klassenzimmer, auf Klo oder so geworfen.
Ja, ich erinnere mich da grob an irgendwas, aber wir hatten eine ganz starke Furzkissen- und Knallerbsen-Ära.
Ja,
I'm in my Furzkissen- und Knallerbsen-Ära right now.
Das ist so schön ist für die LinkedIn-Bio, vielleicht kannst du da nochmal drüber nachdenken. Ne?
Genau, damit die Leute mich dann wirklich mal ernst nehmen. Ne? Aber pass auf, lass uns mal von den einen Marken und ihren Plattformen, denen man huldigt, kommen zu einer anderen Marke, die quasi religiös ist, und das ist Apple.
Apple.
So, ja. Die haben ja, Überraschung, ja, welche Überraschung, mal wieder eine neue Variante des iPads auf den Markt gebracht, beziehungsweise bringen es jetzt auf den Markt und dachten sich, aha, für eine Lounge brauchen wir auch einen Werbespot. Nun, da hatte man sich was ganz Nettes überlegt und da hatte man was in der Schublade und wollte das veröffentlichen, aber irgendwie ist es dann doch schon mal nach außen gedrungen. Und jetzt erkläre uns bitte, was man da sieht und warum sich die Menschen, inklusive Hugh Grant, total drüber aufregen.
Ich muss schon wieder lachen, einfach schon wieder. Naja, also in dem Spot zeigt Apple kreative Werkzeuge. Ja, ob das jetzt ein Klavier ist, eine Gitarre, Trompete, also war auf jeden Fall ein Musiker damit in der Konzeption beteiligt.
Ich würde sagen, alle menschgemachten Schaffenswerke der menschlichen Kunst, Kultur, Kommunikation.
Genau, Farbeimer, Malutensilien, Plattenspieler.
Moment, nicht nur irgendwelche Farbeimer, Panettone-Farbeimer. Du kennst doch die Panettone-Skala.
Hm. Entschuldigung. Ne? Mhm. Aber auch sowas wie ein Spielautomaten. Also es war ganz viel Kreatives dabei. So. Und in diesem Spot wird das von einer Industriepresse zu einem iPad Pro, das gerade eben besprochene neue iPad, zusammengequetscht. So, und wir haben ja gerade eben schon gesagt, nicht nur in diesem Land, sondern auch grundsätzlich wird alles politisiert. Das hat sich auch Hugh Grant gedacht, der Schauspieler, ja, und nannte das bei der Plattform X die Zerstörung der menschlichen Erfahrung mit freundlicher Genehmigung von Silicon Valley. Ja, also das einmal dazu. Ich persönlich glaube ja, dass da viel mehr reininterpretiert wird, als es ist. Ich glaube, die wollten halt einfach sagen, letztendlich, all das, was vorher halt menschliche Werkzeuge sind jetzt mithilfe von KI in dem dünnsten iPad, das es je gab, drin. Ja, das heißt, du kannst darin Musik erzeugen, du kannst darin kreativ werden, weil man muss ja auch sagen, es gibt eigentlich wenig Unternehmen, die kreativen Menschen ja eigentlich so dienen wie Apple. Ne? Also gerade das iPad hat ja, also super viele kreative Menschen arbeiten damit. Ob das dafür ist, um Logos zu kreieren. Teilweise werden da Kampagnen drauf kreiert. Also insofern fand ich jetzt ein bisschen abwegig. Vielleicht geht es dir aber auch anders.
Ja, es gibt ja so unterschiedliche Wege, Dinge aufzufassen. Erinnerst du dich noch aus dem Deutschunterricht, die vier Ohren der Kommunikation von Watzlawick?
Klar.
Ja, und jetzt also zwei Ohren wurden da auf jeden Fall schon mal angesprochen und die anderen werden abgehakt. Auf der einen Seite kann man es wirklich auf einer Sachebene interpretieren und sagen, okay, alles, was du Tolles machst als Mensch und dir erdacht hast in musischen Dingen, künstlerischen Dingen, Kreativität, alles, was der Mensch Tolles erschaffen hast, das hast du jetzt auch in diesem ultra dünnen neuen iPad und du kannst damit genau solche Schaffenswerke machen. So, und gleichzeitig denke ich mir, okay, da hätte man gar nicht unbedingt vielleicht diese gewaltsame Form der Visualisierung wählen müssen, also diese Industriepresse, die Sachen so kaputt presst.
Ja.
Auch wenn ich die Bildsprache dahinter verstehe, aber es hat dennoch was Gewaltvolles, denn diese ganzen schönen, in Anführungsstrichen, alten Sachen macht sie einfach kaputt.
Ja.
Um dieses iPad zu erschaffen. Und da kann ich schon nachvollziehen, dass man sich daran stößt, weil es ja schon sehr doppeldeutig ist. Gerade in so einer Zeit, wo irgendwie die Menschen jetzt, also wo auch KI wirklich beim Endverbraucher, sag ich mal, angekommen ist. Ja, und das jetzt wirklich so der letzte Thomas unterm Stein auch kapiert hat, dass da irgendwie irgendwas Neues Technisches unterwegs ist.
Mir fällt da sofort ein Thomas ein, muss ich sagen.
Wir haben nichts gegen Thomas, wir mögen Thomas, aber wir können auch sagen, der letzte Kalle unterm Stein. Wir haben auch nichts gegen Kalle Lisse. Aber es wird ja häufig als Bedrohung empfunden, ne? Nicht nur Digitalisierung ist dieser Überbegriff, sondern dass immer mehr von dem Menschlichen wegfällt. Alle haben so iRobot-Fantasien mit Will Smith, ne? Was passiert, wenn jetzt plötzlich hier so ein Sonny vor der Tür steht und sagt, guten Tag, ich bin jetzt deine persönliche KI, ich bin jetzt dein persönlicher Roboter und by the way, wenn du nicht artig bist, bringe ich dich um. Irgendwie richtig. So. Und ja. Da finde ich das von Apple, die ja wirklich markenmäßig schon sehr genial sind. Sie waren übrigens nie social. Das ist die unsocialigste Marke auf der ganzen Welt. Wenngleich sie es absolut verstanden haben, am Point of Sale perfekt zu sein. Also das ist für mich auch so eine Schere, die geht für mich nicht zusammen. Am Point of Sale, geile Experience, aber social sind sie find null.
Finde ich, also in meinem Kopf geht das jetzt in dem einen Beispiel. Ne, bei keiner anderen Marke. In dem ein Beispiel geht das zusammen, weil das für mich immer so ein Stück weit ist, die hatten es nicht nötig, zu Social zu gehen, weil sie sich so krass einfach auf das Thema Produktinnovation konzentrieren.
Ne, also das stimmt.
Es hat ja auch super lang gedauert, bis die überhaupt mal irgendeine Art von Werbung gemacht haben. Ne, die haben die ganzen ersten Jahre war da auch kein TV-Spot. Ne, das heißt, für mich hatte das immer sowas. Wir sind Nerds in der mittlerweile sehr, sehr großen Garage und fokussieren uns einfach nur darauf, richtig geile Produkte zu machen.
Und richtig schöne Produkte zu machen.
Und richtig schöne Produkte zu machen. Und irgendwie würden die in meinem Kopf auch gar nicht zu Social passen.
Ja, ich gebe dir recht. Vielleicht sind sie, also auf der einen Seite finde ich sie von der Markenerfahrung, nicht Social. Und gleichzeitig, genau, da gebe ich dir recht, hast du einen guten Impuls gegeben, sind sie der Inbegriff von Social, weil sie ja die Plattform sind. Ja, sie sind ja quasi, sie sind ja der Enabler, auch wenn Android-gesteuerte Handys deutlich weiter verbreitet sind als Apple-Produkte, muss man jetzt an der Stelle sagen, also iPhones insbesondere. Aber sie sind ja, sie bieten ja die Plattform oder die Hardware, um überhaupt Social zu sein.
Das stimmt total. Aber ich fand den einen Punkt, den du gerade eben gesagt hast, einen ganz wichtigen. Ich glaube, weil es haben sich ja auch Regisseure zum Beispiel sehr kritisch geäußert.
Regisseure.
Ah, da hat sich direkt der Pop-up-Schutz bemerkbar gemacht. Naja, auf jeden Fall, das waren ja genau Menschen aus dem kreativen Bereich. Und ich habe so die Vermutung, beziehungsweise sehe das auch grundsätzlich häufig so an unterschiedlichen Stellen, dass man sehr gern den Boten hängt. Ne? Mhm. So. Und man, also Leute können dann vielleicht auch nicht so gut differenzieren an der Stelle, dass das, was sie eigentlich stört, die dahinterstehende Message ist. Nämlich, da ist was, das ist eine künstliche Intelligenz und wir haben Schiss davor, dass die uns ersetzt. Das ist, glaube ich, das, was da die eigentliche Angst
Und das, was wir liebgewonnen haben und was wir gelernt haben, kaputt macht.
Also genau, wird zerstört.
Die Erfahrungen unserer Kindheit, unserer Eltern und Großeltern einfach vernichtet. Das ist ja die zugrunde liegende Angst, die auch Entwicklung total hemmt. Und ich glaube, das ist insbesondere, jetzt wo wir mal ganz kurz ausschweifig werden, ich glaube, das ist auch eine urdeutsche Angst übrigens.
Komplett. Deswegen meine ich ja, das ist, also in dem Fall waren es jetzt ja nicht Deutsche, die da zitiert werden, Nein. die sich da kritisch geäußert haben. Aber ich glaube auch, das ist eine recht deutsche Angst. Ich glaube, sie haben es halt zu plakativ dargestellt. Ne? Also sie haben sich vielleicht...
Es war literally, also wirklich...
Genau. Es wortwörtlich. Es war wortwörtlich, wir zerquetschen das, was ihr bislang selbst mit Händen gemacht habt.
Genau, damit das da alles reinpasst. Aber den Teil, den haben ja dann viele einfach beiseite geschoben und sich nur über das Erste aufgeregt. Richtig. Aber das ist ja schon wiederum witzig, ne? Also wenn ich so darüber nachdenke, dass man in Deutschland so ganz viel Angst hat, Bewährtes nicht mehr zu haben. Also man ist ja hier total, man will ja hier immer so bewahren, auch so aufbewahren. Deutsche sind ja auch so Meister im Aufbewahren. Ja. Ganz so nur Tinnef und Gedöns und Erinnerungen. Und gleichzeitig haben wir dann so ein Format wie OMR Festival, wo wir genau dem Gegenteil so huldigen. Das ist schon sehr paradox. Das ist schon...
Ja, aber das meinte ich eben mit, wir zelebrieren da das Thema Digital und Marketing und auf der anderen Seite sind wir kurz nach Neandertaler. Ne, also das passt in meinem Kopf nicht so richtig zusammen. Das ist das, was ich auch eben meinte mit diesem Digitalisierungseffekt. Also irgendwie, es wurden jetzt noch, ich habe vorgestern gelesen, das sind die Top-Faxgeräte 2024. Und auf der anderen Seite spricht dann der ich weiß, es ist jetzt nicht der Digitalisierungsminister, obwohl der ja auch ein geteiltes Amt hat mit dem Verkehrsministerium, was ich auch so schlimm finde. Naja, egal, auf jeden Fall.
Datenverkehr ist auch Verkehr. Eigentlich müsste dann irgendwie noch die Ministerin für Familie und Soziales da rein, weil Geschlechtsverkehr käme ja dann auch. Egal.
Ja, und die ist ja auch eh nicht so wichtig hier.
Und Gedöns.
Naja, auf jeden Fall.
Wie Herr Schröder einst sagte, Familien, Soziales und Gedöns.
Und danach muss wieder RTL 2 kommen mit dem Messi-Mobil. Das ist doch alles nicht okay. Ja, also kurzum, der Spot kam nicht ganz so gut an. Sie haben sich auch jetzt dazu entschlossen, den doch nicht im TV auszustrahlen.
Ja, Wunder, das wäre auch echt ein teurer Shitstorm geworden oder eine teure Social Crisis.
Nee, obwohl das Gute ist ja, dass die Leute, die sich im TV darüber aufregen, die sind ja nicht auf Social.
Eben.
Und die Leute, die auf Social sind, die haben auch nicht so viel gegen KI wie der Tagesschau-Gucker.
Richtig, genau. Gut, dass du jetzt einfach mal mit den Stereotypen wieder um dich gehauen hast.
Oder?
Ja, ich finde das immer schön. Das ist auch immer wichtig, wenn man so Personengruppen total klar zeichnet. So richtig, so, ja genau. Also wie die...
Ich habe Best for Planning gemacht gerade in Two Sentences.
In deinem Kopf aber Best
ist
for Planning,
mega.
Ne?
Richtig.
Ich glaube, das ist auch der Prozess, der da tatsächlich häufig stattfindet. Ne? So, ey, komm, Zielgruppe ausdenken. Was ist übrigens die Zielgruppe vom ESC, vom Eurovision Song Contest, um mal aufs nächste Thema zu hüpfen?
Das ist, glaube ich, eine ganz diverse Zielgruppe. Mhm. Also ich persönlich scheine nicht dazu zu gehören. Also ich finde dieses Event maximal belanglos. Für mich persönlich.
Ach,
ich habe es noch, ja, ich... Es geht komplett an mir vorbei.
Ja, an mir nicht.
Also ich kriege immer nur mit, am nächsten Tag null Punkte sind wir nach Deutschland gegangen, in diesem Jahr nicht, kommen wir gleich zu. aber an mir geht's komplett vorbei.
Ich habe das dieses Jahr zum ersten Mal seit ich weiß nicht wie vielen Jahren nicht geguckt. Ich war zu müde, aber ich bin eigentlich ein totaler ESC-Fan, weil ich mag das Konzept total gerne und ich habe mich immer wie Bolle schon, also als ich noch Kind war, immer so gefreut auf diese ganzen Auftritte, aber damals waren es halt noch wirklich, also damals, ne, aber so vor 20 Jahren.
Ja, wollte gerade sagen, Viviane, das sind 20 Jahre her.
Ja, da war ich 17. Aber da waren es halt auch wirklich noch so musikalisch coole Sachen. Und mittlerweile ist es ja wirklich, okay, welches Land rastet wieder komplett aus, kommt mit 6 Armen und Nebelmaschinen.
80 Pyrotechnik-Tonnen.
Alles auf die Bühne und singt dann da irgend so einen mediokren Song, den du dir eh nicht merken kannst. Wobei, ich muss sagen, letztes Jahr hat ja, wie hieß die denn nochmal, die auch Euphoria gesungen hat.
Ja, ja, ich weiß, wen du meinst.
Loreen, oh, verdammt, na super.
Nee, irgendwas mit L. Ja, gut,
ihr wisst, wo wir Bescheid. Hier sind. So, letztes Jahr mit ihrem Song Tattoo und als ich das live gesehen habe, also nicht vor Ort, aber live in mein iPad drin, habe ich gedacht, boah, was ein geiles Lied. Und dann habe ich mich da auch so wahnsinnig drüber gefreut. Nur, also wenn du schon so ein bisschen die Vorberichterstattung mitbekommst und wieder siehst, okay, da kommen wieder irgendwie so völlig schräge Vögel, wo es auch nicht um Musik geht, dann langweilt mich das schon im Vorfeld und deswegen habe ich mich dann entschieden, dass dieses Jahr nichts zu gucken.
Also man muss ja sagen, ich fand dieses Mal den Repräsentanten für Deutschland wirklich im Verhältnis zu dem, was wir in den letzten Jahren da gesehen haben, wirklich gut.
Ja.
Ne, das war ja der, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird, Isaac. Mhm. Isaac. Naja. Ich persönlich kannte den nur aus einer Koop mit DJ David Puentes, aber ich mag den zum einen ganz gerne, irgendwie auch persönlich und ich finde auch seine Stimme total toll. Aber nichtsdestotrotz, also mich kriegt halt dieses ganze Event nicht. Ich mag halt nicht, dass da immer so Personen sind, die man nicht kennt. Dann sagen die einen, also die Künstler selbst, dann die Personen, die die Punkte verteilen, kennt man auch nicht. Ja, die kennt man maximal in dem Land selbst. Genau. So. Und dann ist das ja auch was, das dauert ja gefühlt bis 4 Uhr morgens. Mag ich auch gar nicht sowas.
Immer länger. Und
es geht immer länger.
Und am liebsten mag ich, wenn dann die Points verteilt werden, ja, und dann kommen dann die Schalten und dann gucken die erstmal so 30 Sekunden hypnotisiert in die Kamera und dann so,
ich schäme mich.
Good evening from Belarus. You have wonderful dress. Also ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, wenn ich diesen Akzent nachmache, aber das ist halt so, ganz häufig verstehe ich auch gar nicht. Und it is such a great show.
Das ist so wie, weißt du, was das ist? Das ist das Gegenteil zum Apple-Spot. Das ist so aus den 80er Jahren rausgegriffen und es hat sich einfach nicht verändert. Das ist, genau, du hast so einen Dialekt und dann sieht man so im Hintergrund so Feuerwerk. Also da hat man so das wie jetzt, wenn es jetzt in Köln wäre, wird man den Kölner Dom im Hintergrund sehen, so die Hauptsehenswürdigkeit. Und dann ist dann Feuerwerk und dann ist da halt diese Frau mit so einem 80er Jahre Frisuren-Look und die schreit dann die Punkte
genau
raus.
Und die Moderatoren, die dann vor Ort sind beim ESC, die haben dann die ganze Zeit ihr Mikro in der Hand und lächeln so in die Kamera so und du siehst in ihrem Kopf so, mach, wir haben keine Zeit.
Time is running.
Ja, genau. An dieser Stelle, ich möchte mich nochmal entschuldigen, falls ich irgendwem zu nahe getreten bin mit meinem wirklich ganz furchtbaren Dialekt gerade, aber also wenn man der Wahrheit ins Auge sieht und unseren Podcast auch beim Namen nimmt, ja, ich meine, wir sind ja wirklich frei von der Leber mitten ins Zwerchfell, das ist schon so.
Naja, auf jeden Fall ist ein schwieriges Event und dieses Jahr auch da wieder, es gibt heute sehr viele Brücken zum ersten Thema, war es ja wieder politisch.
Hochpolitisch.
Die gute Greta, ne, hatte sich da ja auch verirrt.
Die Greta? Ja, die Greta, die hat ja jetzt einen neuen Job. Die ist ja nicht mehr Klimaaktivistin, also macht die noch nebenbei, nebenberuflich, aber hauptberuflich ist sie jetzt, Antisemitin und Hamas-Anhängerin. Das fand ich aber auch ein krasser Jobwechsel. War sie vielleicht beim Jobcenter und hat gesagt, puh, ich brauche mal was Neues. Gib mir mal Computer.
Die ist da sehr flexibel. Ich glaube, die ist da einfach.
Warst du mal mit deiner Schulklasse beim Jobcenter und hast mal an so einem Computer gesessen?
Ja, natürlich.
Ich glaube, das hat die gemacht.
Ja, also ich meine, das sagen wir jetzt so lustig. Ihr habt ja unser Intro gehört. Ich finde das wirklich
krass schlimm. Das ist katastrophal.
Also es ist. Ja, also weil wenn man bedenkt, ursprünglich stand sie ja sehr stark für diese Fridays for Future Bewegung. So, und da kann man jetzt ja sagen, was man will, so dass die jungen Leute trotzdem bei Shein und so einkaufen, aber ich habe irgendwie Respekt vor dieser Bewegung. Mhm. Ne? So, weil die haben das irgendwie, es hatte für mich trotzdem so eine gewisse Ernsthaftigkeit, die haben auch in ihrem Rahmen dann irgendwie was bewegen können, haben sich da viel mit der Politik ausgetauscht und so. Und dass jetzt das internationale Gesicht davon, das muss man ja sagen, war Greta Thunberg immer, plötzlich meint, sie sei eine Hamas-Anhängerin, da stellen sich mir alle Nackenhaare hoch.
Ja, sie ist ja sie ist ja pro Palästina. Ich weiß gar nicht, wie sie sich konkret bezeichnet. Auf jeden Fall, also das, was bei mir ankommt, ist, dass sie echt eine krasse Abneigung gegen das jüdische Volk hat. Und gar nicht, also, und der andere Part, der geht irgendwie so ein bisschen unter im Radikalismus und im Extremismus. Das ist es ja, muss man wirklich sagen. Ja. Und ich bin da wirklich zutiefst beunruhigt, was da in der Welt gerade passiert. Also auch jetzt ohne zu tief in den ursprünglichen Konflikt. Zwischen insbesondere den Hamas und Israel und sagen wir mal den arabischen Staaten zu gehen, die generell eine Abneigung gegen Israel haben. Das wäre wirklich zu komplex für diesen Podcast und wir werden dem Thema nicht gerecht, weil wir absolut keine Experten sind in dem Bereich. Deswegen, das ist jetzt auch viel Meinung gemischt mit ein bisschen von dem, was wir uns angelesen haben. Aber ich bin auch ganz erschrocken darüber, was zum Beispiel an der Ostküste der USA an den Universitäten gerade passiert, wo ja, jüdischen Studenten der Zutritt verwehrt wird von selbstgebildeten Hamas-Sympathisanten, die Menschenketten bilden, wie damals, also wirklich, es ist eins zu eins, wenn du dir die Bilder anguckst, wie in Deutschland damals, die einfach die Juden nicht mehr in ihre Geschäfte und auch nicht mehr in die Universitäten und Bibliotheken oder öffentlichen Gebäude reingelassen haben. Das ist krass. Du kannst das wirklich nebeneinander stellen. Und das finde ich wirklich zutiefst beunruhigend. Und dass sich bei so einer internationalen Großveranstaltung, ich meine, der israelische Beitrag wurde ja auch ausgepfiffen, glaube ich, oder geboot, oder es gab Buhrufe, wo ich mir denke, ja, okay, das passiert, weil die Leute haben halt eine Meinung und das ist auch völlig okay. Und ob ich jetzt Israels Kriegsführung so angemessen finde, ist auch ein völlig anderes Thema. Nichtsdestotrotz finde ich dann gerade so ein Vorkommnis wie das Abführen von Greta Thunberg, das hat ja schon noch eine sehr krasse Symbolkraft irgendwie, ne?
Total. Ne, also weil wir es jetzt gerade gar nicht so dezidiert einmal gesagt haben, es gab halt vor dieser Arena in Malmö, ne, wo drin dann der ESC gesungen wurde, gab es halt eben eine Ansammlung und da war eben auch Greta Thunberg mittendrin. Und da gab es halt hasserfüllte Parolen vom Allerfeinsten und sie wurde dann halt abgeführt. So, das vielleicht einmal noch kurz zu dem, wie es stattgefunden hat. Also ich finde das auch alles ganz komisch und ich frage mich vor allen Dingen da, wann da irgendwie so eine Wende stattgefunden hat. Also seit wann ist es so, dass Personen plötzlich wieder so gegen Israel agieren und damit gegen Juden? Das finde ich, da kriege ich wirklich Gänsehaut, weil ich mir so denke, das war, also so lange ist es jetzt auch noch nicht her.
Also ich glaube, das ist auch so eine, das ist sehr, sehr, ja, oder hat viele Ursachen. Es gibt ja natürlich News-Outlets, die sind sehr einseitig, die über Palästina berichten und über Gaza insbesondere, die natürlich Zahlen auch aufrufen von Opfern, die man nicht verifizieren kann.
Total, ne? 100%.
Und ja. Das ist dann eine Form von Storytelling halt auch wieder. Nur ich glaube, es mischt sich auch dort wieder. Also wir hatten ja im Zuge des Namens Neubauer auch nochmal über diese Vermischung von Klimaschutz und Kapitalismuskritik gerade kurz gesprochen. Mhm. Hier vermischt sich auch wieder ganz viel Westhass mit Antisemitismus. Und
das ist keine gute Mischung.
Das ist gar keine gute Mischung. Nee, aber wie gesagt, also und das hat jetzt nochmal eine andere, skurrilere Form angenommen, um auf das letzte Thema zu kommen. Und zwar wurde, und das ist noch gar nicht so populär in Deutschland oder wurde hier noch nicht so wahrgenommen offensichtlich, der sogenannte Blockout 2024 ins Leben gerufen. Und zwar ist das eine, sagen wir mal, Initiative oder eine Aktion, die sich im Zuge der diesjährigen Met-Gala, wo Vogue jedes Jahr ein großes Showlaufen der Designer organisiert, okay? Und es gibt jedes Jahr ein Motto und dieses Jahr war es, glaube ich, Enchanted Garden oder irgendwie sowas, der verzauberte Wald, der verzauberte Garten und die ganzen Designer, die verausgaben sich, um berühmte Schauspielerinnen und Schauspieler und Influencerinnen und Influencer mit wahnsinnigen Roben auszustatten. Und das wird dann medial gecovert und alle finden es geil. So, und dann wurde aber halt eben gesagt von dieser Initiative Blockout 2024, Da sind ganz viele Leute über den Red Carpet gelaufen, die sich nicht äußern, nicht pro Gaza, pro irgendwas äußern im Zuge dieses Konfliktes, und die gehören geblockt. Denen gehört die Reichweite entzogen, weil die sind mitursächlich dafür, dass es quasi diese Ungerechtigkeit gibt und dann nicht, es nicht viel mehr Aufschrei gibt gegen Israel. Und dann wurde aufgerufen, die zu blockieren. Also Kim Kardashian hat irgendwie jetzt, weiß ich nicht, seitdem das ins Leben gerufen wurde, 175.000 Follower verloren. Hailey Bieber hat witzigerweise ganz viele dazu gewonnen, weil sie ja announced hat mit Justin Bieber, dass sie schwanger sind.
Richtig.
Nur mal ganz kurz hier die Boulevard-Seite zu bedienen. die Forderung ist, ihr müsst den nicht nur entfolgen, sondern die direkt blockieren. Damit wird den Reichweite und ihre Grundlage zum Erwerb entzogen. Und damit setzen wir ein Zeichen, dass wir das total beschissen finden, dass die sich nicht entsprechend unserer Meinung zu dem Konflikt zwischen Palästina, Gaza beziehungsweise Israel äußern.
Da sind wir, glaube ich, auch, also es ist wirklich jedes Thema, zahlt eigentlich auf das Gleiche heute ein. Also auch da wieder wird eine Veranstaltung wieder sehr politisiert, ne, kann man sagen. Also es ist ja so, ein Ticket für die Met Gala kostet, glaube ich, lockere 65.000 Euro. Also ein richtiger Schnapper, ja. So, das heißt, du hast ja eben gesagt, diese Kombination aus Hass, aber auch diesem Hass der westlichen Welt oder gegen die westliche Welt und diese Kommerzkritik, nenne ich es jetzt mal, ist ja auch hier ein großes Thema,
ja,
ne, weil es ja auch genau darauf einzahlt. Und ich finde auch wieder ein paar Sachen spannend. Also zum einen muss man auch sagen, ich glaube, da wird teilweise auch wieder ein bisschen was größer gemacht, als es eigentlich ist. Insofern, als dass, wenn jetzt bei Kim Kardashian, ich glaube, die hat eine Reichweite von 364 Millionen. Meine, das ist so.
Ja.
Ne? So, und wenn da, sagen wir, es wären jetzt 3 Millionen, die dann geblockt, ne, der nicht mehr folgen oder sie geblockt haben, dann sind das, jetzt muss man ganz ruhig sein, 0,8% der gesamten Followerschaft.
Ja, aber das ist ja gar nicht so wichtig, Stefanie, denn es geht ja um die Botschaft dahinter.
Ja, die Botschaft kommt halt, glaube ich, nur bei Kim Kardashian, die das halt wirklich überhaupt nicht, gar nicht an.
Nee,
das ist ja, nee. Weißt du, da sind wir ja wieder genau bei der Fragestellung. Ist das einfach nur, wenn man sich dann selbst danach ein bisschen besser fühlt, wenn man das macht? Was möchte man damit erreichen? Und ich habe so das Gefühl, genau wie du es eben bei unserem ersten Fall benannt hast, das ist wieder so ein bisschen ein Vehikel, um sich selbst ein bisschen besser zu fühlen.
Ja, das und um zu glauben, dass man auf der Seite auf der guten Seite steht, ne? So. Und ich finde es auch so ein bisschen bigott, ne? Also jetzt ausgerechnet diesen Konflikt sich rauszupicken, weil er gerade aktuell ist, und zu sagen, die Leute, die sich nicht eindeutig mit ihrer Reichweite dazu äußern, auf die Art und Weise, wie wir es erwarten, die gehören geblockt. Dass aber die letzten, ich weiß nicht, 15 Jahre auch jedes Jahr Met Gala war und auch zu diesem Zeitpunkt back in history jeweils immer humanitäre Krisen vorhanden waren, nur nicht halt eben so, dass alle Welt drauf geguckt hat oder die Welt es schon wieder halb vergessen hat, weil es irgendwie, ja, mein Gott, in Afrika, da haben sie halt immer Hunger, so nach dem Motto. Ja, also das klingt jetzt wirklich furchtbar, aber dass da immer noch furchtbar viele Kinder sterben an Krankheiten, auch an Hunger, das ist dann nicht so wichtig. Oder das ist also auch die Vertreibung der Uiguren, wo auch Kinder ganz furchtbar involviert waren, auch Frauen und Kinder massakriert wurden. Das war dann offensichtlich ja nicht so wichtig, wenn man sich zu dem gegebenen Zeitpunkt dann nicht in Verbindung zu so einem kommerziellen Event drüber aufgeregt hat. Und 100%. Das nervt mich einfach so tierisch daran. Also entweder machst du eine generelle Kritik an dem ganzen Event und sagst, okay, die Welt geht zugrunde, aber ihr zeugt euch in Prada und Vera Wang und Diamanten behangen auf irgendeinem Teppich, das geht nicht. Aber dann hat man, glaube ich, auch so mal den Sinn von Pluralismus in der Welt nicht so ganz verstanden. Es gibt oder Dualität. Es gibt das eine und es gibt das andere und es schließt sich nicht aus, dass Prunk und Protz gleichzeitig stattfinden zu Elend und Armut und Krieg. Das ist, so war das aber auch
total
immer schon.
Immer.
Also ich meine, das ist, also ohne jetzt zu philosophisch zu werden, aber die Dinge existieren parallel. Damit muss man sich abfinden in der Welt, sonst wird man sehr traurig und unglücklich.
Ja, ich meine, ich verstehe, dass es für manche Menschen schwierig ist, zusammenzubringen. Das verstehe ich. Ich glaube halt nur, dass das nicht die richtige Ableitung ist. Ne? Also ausgelöst wurde das ja übrigens, das fand ich, weil du gerade gesagt hast, es ist Bigott, das geht so in die gleiche Kerbe. Ausgelöst hat das Ganze ja so eine Influencerin, die gar nicht auf der besagten Met-Gala war. Und die Ironie an der Sache, sie hat sich ja als Marie Antoinette verkleidet und den berühmten Satz gesagt, sollen sie doch Kuchen essen. Das hat so eine, unter einem Post zu dem Thema hat das eine Dame ganz gut so beschrieben. Und in ihrem Entschuldigungsvideo hat sie sich selbst als Nicht-Elite bezeichnet, obwohl sie in einer Wohnung lebt, die alle 20.000 US-Dollar im Monat kostet.
Ups. Naja gut, du kannst in New York auch 20.000 US-Dollar für 3 Quadratmeter ausgeben im Monat, ne?
Genau, aber wohnst halt trotzdem dann in New York, ne? Also bist jetzt dann nicht von Kommerz frei, wenn du 20.000 Euro im Monat für deine Wohnung spendest.
Also man muss vielleicht den Kontext noch herstellen mit zu Marie Antoinette, warum sie das damals gesagt hat. Man hatte ihr halt ja in ihrer Zeit berichtet, die Leute haben zu wenig zu essen, ja, also die Leute haben kein Brot zu essen, die leiden an Hunger und sie hat soll darauf geantwortet haben, ja, dann sollen sie doch Kuchen essen und was so eine völlige Entfremdung offensichtlich zum Pöbel in Anführungsstrichen symbolisiert und auch in welchem Überfluss und Reichtum sie geschwelgt hat. Ja, also irgendwie ist das Zitat jetzt auch nicht unpassend, ne?
Ja, mir geht's gar nicht um das Zitat an sich. Mir geht's nur darum, wenn du auf der einen Seite selbst eine Miete hast von 20.000 Euro und dann aber einen machst auf armen Schlucker, also ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, auf armen Schlucker, dann geht das in meinem Kopf halt nicht zusammen. Und diese Bigotterie, die dahinter steckt, die sieht man halt an ganz vielen Stellen und das nervt mich. Und wenn dann wieder die ganze Welt denkt, TikTok sei die Welt, das, dem ist
oder
nicht
TikTok
so.
Sei ein Abbild der Welt, das ist auch nicht so.
Genau, TikTok sei ein Abbild der Welt. Ne, dann auch wieder einen entsprechenden Post bei LinkedIn, auf welche Latte von wem jetzt. Ja, da kommt man ja nicht dran vorbei. Das ist der sogenannte Content Graph. Andere Leute kriegen das da überhaupt nicht mit. Das ist, weil du 2 Videos davon zu Ende geguckt hast, Schätzelein.
Genau, und dann ist so die eigene Welt, die muss auch automatisch so sein
die ganze
wie die anderen.
Sein.
Das ist ja logisch.
Ja. Ja, und bitte, und das ist wirklich auch eine ernst gemeinte Bitte, können wir aufhören, von politischen Themen ganz weirde Brücken zu irgendwelchen Marketingthemen zu schlagen? Das geht mir auch so auf den Zylinder. Wenn dann irgendwelche Ableitungen getroffen werden hinsichtlich Social Listening, ich kann das alles nicht mehr.
Ich glaube, einer hatte bei LinkedIn in Bezug auf diesen Blockout 2024 im Zuge der Met-Gala dann als Schlussfolgerung gezogen, Brands müssen jetzt aufpassen, mit wem sie kollaborieren. Hä? What? Also, hä? Das finde ich jetzt wiederum schwierig, diese Aussage, weil das ist ja sehr, sehr, naja, ist ja auch egal.
Ja, was tut schon weh. Also, das vielleicht auch generell. Ne, man muss nicht immer bei LinkedIn posten, wenn man nichts zu erzählen hat.
Doch.
Ist das auch voll
sonst
okay,
ist doch der Algorithmus, der Algorithmus, der weiß doch dann gar nicht, dass du noch existierst.
Ja, dann ist das so, aber dann kann ich trotzdem noch in den Spiegel gucken und muss nicht versuchen, zwischen diesem Blockout und Social Listening oder Influencer-Marketing irgendeine Brücke sich auszudenken, die überhaupt nicht existiert.
Apropos Brücke, ich habe mir letztens noch gedacht, um eine Brücke zum Anfang wieder zu schlagen, dass dieses ganze OMR-Festival und die Berichterstattung, die ich darum gesehen habe, auf den Plattformen von irgendwelchen Bizfluencern und Influencern, irgendwie ist das wie LinkedIn unplugged. Also es passiert da exakt das Gleiche wie auf LinkedIn. Also das ist so
der
wie LinkedIn-Klassentreffen irgendwie. Und ich war dann habe ich mir das angeguckt und gedacht, ah, das langweilt mich jetzt schon. Das finde ich jetzt schon, ach.
Ja, aber du hast recht. Das ist, die geben sich dann die Kommentare, die sie sich bei LinkedIn selbst geben, auch einfach in Wirklichkeit.
Genau.
Und klopfen sich dann auch gegenseitig auf
und
die Schulter.
Und das auch so, heute noch bei Instagram so eine Story gesehen, so von wegen, wie wichtig das doch sei, dass man auch immer wieder sich gegenseitig lobt und sagt, wie gut man sich findet. Und wo ich sage, ey,
das gibt's genug.
Gar keinen Bock drauf.
Nee, da gibt's genug.
Wirklich. Also ich bin so, ich nicht, dass ich mit Lob sparsam sei, aber dieses Ganze, dieses überschwängliche, oh, du bist so eine Powerfrau und so stark und dies und das und so, was machst du denn da? Also es gibt auch ganz viele, und das finde ich ist ja, ich hau jetzt mal einen raus, ne? Also so ein bisschen so in der Business-Welt und Startup-Welt und so verbandelt ist, und man hört ja auch ganz viel, ich höre ja immer nur zu. Ich sage ja nicht so viel außer in diesem Podcast, aber ich habe solche Ohren, ich höre ganz viel zu. Wie viele Leute oder insbesondere Frauen sich öffentlich auf LinkedIn gegenseitig loben, aber du hintenrum mitbekommst, wie sie eigentlich übereinander reden und denken. Das ist für mich so, wo ich sage, geil, es hat sich seit der 5. Klasse nichts verändert.
Das ist ja dann auch so ein bisschen Microfeminism. Das ist ja eine Sache, die gerade trendet bei TikTok. Mhm. Ja, das heißt, einzelne, meistens Nutzerinnen, sagen dann, wie trage ich im Alltag zu dem Thema Feminismus bei, indem ich Microfeminism mache? Mhm. Und dann sagen die halt, und ich hatte es so interpretiert, keine Ahnung, wie mache ich das? Jetzt habe ich mich dann gefragt, ich würde mal von mir behaupten, ich unterstütze sehr viel und sehr gerne alle Frauen in meinem Umfeld, egal bei was. Ob die irgendwie Unterstützung brauchen im Rahmen von einem Workshop für ihr Business, ob das Mamas sind, denen zwischendurch mal der Kopf explodiert und die vielleicht auch mal einfach eine Stunde um den Block gehen wollen, dann versuche ich auf die Kinder bestmöglich aufzupassen. Ich gehe mal einkaufen. Das ist für mich so Microfeminism, ja, wenn man das überhaupt so benennen
möchte. Das ist eigentlich so Mikrohumanität. Oh, gut.
Richtig, genau. So, aber das wäre jetzt so mein Verständnis. Und das hat offensichtlich mir wieder gezeigt, dass ich nicht Teil von der Gen Z bin. Die haben das nämlich ein bisschen anders interpretiert. Erzähl. Die fingen dann so an, ja, also wie übe ich Microfeminism aus? Ich gehe, wenn mir Männer entgegenkommen auf der Straße und die weichen mir nicht aus, ich gehe einfach geradeaus. Ist mir scheißegal, ob ich dann gegen den renne. Heißt, bei denen ging es gar nicht darum zu sagen, wie helfe ich oder unterstütze ich andere Frauen, sondern was tue ich, um gegen das Patriarchat zu agieren?
Hm, ich bin einfach asozial. Cool, Mikroasozialismus oder wie nennt sich das? Geil, Mikroasozialismus, das ist es doch im Grunde genommen.
Ja, perfekt. Ja, da gehe ich gleich bei TikTok mit viral.
Da haben wir wieder die Kapitalismuskritik auch mit drin. Mikroasozialismus, aka Mikrofeminismus. Perfekt.
Ja, fand ich auf jeden Fall auch noch ein ganz spannendes Thema. Jetzt haben wir aber wirklich alles mit.
Alles durch, ja. Also die seichten Themen, die tiefen Themen. Und ich finde, das war eine wunderbare, wunderschöne erste Folge Marketing.
Einer neuen Ära.
Einer neuen Ära. More to come.